In unserer heutigen Wissenschaftsecke möchte ich mich mit einem Thema befassen, das in der öffentlichen Wahrnehmung eher sekundär wahrgenommen wird, nämlich mit der Wissenschaftsinformation. Ich fange einmal mit der Verlässlichkeit von Wissenschaftsinformationen an. Dazu hatte zum Beispiel Spektrum der Wissenschaft im August vergangenen Jahres einen kurzen Artikel, der die Überschrift trug: Gefälschte Studien auf dem Vormarsch. Dass es Betrug in der Wissenschaft gibt, ist nicht neu. In diesem Artikel fand sich aber die Aussage, dass hinter solchen Betrügereien zunehmend gut vernetzte Organisationen stecken, die gefälschte Forschung im industriellen Maßstab produzieren. Und dargestellt wurde dann weiter, ich zitiere, im Zentrum dieser Entwicklung stehen sogenannte Paper Mills Firmen, die wissenschaftliche Artikel mit manipulierten oder ausgedachten Daten und Textbausteinen fälschen. Bezahlt werden sie von Einzelpersonen oder Institutionen, die ihre Publikationsliste erweitern wollen, ohne dafür echte Forschung zu betreiben. Die Paper Mills arbeiten mit Brokern zusammen, die die Verbindungen zu Herausgebern und Redakteuren haben oder selbst Einfluss auf die Annahme von Artikeln in bestimmten Fachzeitschriften nehmen können. Die Zahl frisierter oder frei erfundener Publikationen wächst derzeit um ein Vielfaches schneller als die seriöser Veröffentlichungen. Zitat Ende. Für diese Aussagen wurde zurückgegriffen auf Untersuchungen des Biowissenschaftlers Rhys Richardson von der Northwestern University in Illinois, der mit einer gezielten Untersuchung festgestellt hatte, dass schon ein kleiner Kreis betrügerischer Akteure zahlreiche Schrottarbeiten durch das System der Qualitätssicherung der Medien durchschleusen konnte. Gefälschte Studien erschienen oft in Serien in derselben Zeitschrift und enthielten teils identische Abbildungen. Sobald ein Magazin unter Beobachtung steht, wechseln die Betrugsnetzwerke gezielt zu anderen. Ein Vorgehen, das Richardson und seine Mitstreiter Journal Hopping nennen. Darunter sind auch betrügerische Zeitschriften, sogenannte Predatory Journals, die gegen Bezahlung ungeprüfte Texte veröffentlichen. In dem Artikel aus dem Spektrum der Wissenschaft findet sich, leider ohne Nachweis, die Behauptung, dass in manchen Gebieten, etwa in Teilen der Krebsforschung, inzwischen bis zu 4% aller veröffentlichten Studien zurückgezogen worden seien. Das seien weit mehr, als durch normale Fehler zu erwarten wären. Die Zahl mutmaßlich gefälschter Arbeiten verdopple sich derzeit etwa alle anderthalb Jahre. Viele blieben unentdeckt. Mit Folgen, denn sie können Meta-Analysen, besonders wertvolle Auswertungen vieler Einzelstudien, kontaminieren. Und nur etwa einen Monat später erschien eine Mitteilung der Deutschen Mathematikervereinigung und der Internationalen Mathematischen Union, die Ilka Agricola, eine Professorin für Mathematik an der Universität Marburg, beauftragt hatten, betrügerische Praktiken bei der Publikation zu untersuchen. Und sie hat dabei systematischen Betrug über Jahre hinweg dokumentiert. Warum betrogen wird? Nun, die Forschungsqualität wird heute oft nicht mehr direkt über den Inhalt von Veröffentlichungen, sondern vermehrt über kommerzielle Kennzahlen wie der Anzahl der Publikationen oder Zitaten von AutorInnen und der Reputation von Journalen gemessen. Diese Kennzahlen werden völlig intransparent und ohne Beteiligung der Wissenschaft von kommerziellen Anbietern berechnet, die damit weltweit den Verkauf ihrer Datenbanken stärken. Betrügerische Unternehmen bieten gezielt ihre Dienste an, um diese Kennzahlen zu optimieren. Dies lohnt sich sowohl für Einzelne als auch für Institutionen, denn eine höhere Platzierung, zum Beispiel in einem Universitätsranking, bedeutet besseren Zugang zu Fördergeldern und, im internationalen Kontext, die Möglichkeit, höhere Studiengebühren zu verlangen und mehr Anmeldezahlen. Als Kollateralschaden entsteht ein hoher Prozentsatz von Veröffentlichungen, deren einziger Daseinszweck darin besteht, die Kennzahlen in die Höhe zu treiben, die aber keiner liest, weil sie keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse enthalten oder gar fehlerhaft sind. Die Studie benennt einige krasse Beispiele. So berechnete zum Beispiel der Marktführer für Kennzahlen, Clarivate Incorporation, aufgrund seiner Datenbank im Jahr 2019, dass die Universität mit den meisten Weltklasse-Forschern in Mathematik eine Universität in Taiwan ist, an der Mathematik gar nicht als Studienfach angeboten wird. Megajournale, die alles drucken, sofern die Autoren dafür bezahlen, publizieren mittlerweile pro Jahr mehr Artikel als alle seriösen Mathematikjournale, bei denen man nicht bezahlen muss, zusammen. Betrüger bieten anonym gegen Bezahlung von Artikeln bis Zitaten alles zum Kauf an, was Einfluss auf die Kennzahlen hat. Der Generalsekretär der Internationalen Mathematischen Union, Professor Dr. Christoph Sorger, hat die Problematik wie folgt zusammengefasst. Ich zitiere ihn: Fake Science ist nicht nur lästig, sondern eine Gefahr für Wissenschaft und Gesellschaft. Denn man weiß nicht, was gilt und was nicht. Gezielte Desinformation untergräbt das Vertrauen in die Wissenschaft und macht es auch uns MathematikerInnen schwer zu entscheiden, welche Ergebnisse als Basis für weitere Forschung verwendet werden können. Zitat Ende. Die Autoren der Studie um Ilka Agricola haben in einem weiteren Artikel deshalb Empfehlungen erarbeitet für die politischen Entscheidungsträger, für Institutionen und die einzelnen Wissenschaftler. Und die wichtigste dieser Empfehlungen lautet: nicht auf der Basis bibliometrischer Daten entscheiden, sei es bei der Vergabe von Mitteln, sei es bei der Einstellung oder Beförderung, sei es bei der Recherche des Wissensstandes. Und, so eine weitere Empfehlung, nutzen und empfehlen Sie seriöse Zeitschriften, meiden Sie Raubzeitschriften. Die Adresse für die beiden Publikationen findet ihr in unserer Mediathek. Wie ernst das Problem ist, zeigt sich auch daran, dass schon weitere 5 Monate später, im Februar 2026, im Spektrum der Wissenschaft ein sehr ausführlicher Artikel erschienen ist über diejenigen Wissenschaftlerinnen, die gegen solche Fake-Science-Praktiken anarbeiten. Überschrift: Die Betrugsjägerinnen. Denn es gibt zwar den Anspruch, dass jede wissenschaftliche Studie vor der Veröffentlichung gründlich geprüft wird, von den Research Integrity Teams der Verlage und im Rahmen des klassischen Peer-Review-Prozesses. Alles, was fehlerhaft, qualitativ schlecht oder gar betrügerisch ist, sollte so erkannt, korrigiert oder aussortiert werden. Doch diese mehrstufige Qualitätskontrolle, die glaubhafte und belastbare Forschung garantieren soll, versagt zu oft. Jedes Jahr rutschen Abertausende fehlerhafter Studien durch ein Netz, das unter der Masse der Publikationen längst aus allen Nähten platzt. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Ich zitiere eine der Betrugsjägerinnen: Wir erwischen ja nur die dummen Betrüger. Wer sich wirklich Mühe gibt, wird kaum entdeckt. Zitat Ende. Dennoch bleibt der Stempel mit der Aufschrift betrügerisch allerdings fast immer in der Schublade. Zu groß ist wohl die Sorge der Verlage, von Autoren oder Forschungsinstitutionen verklagt zu werden. Rein rechtlich müsste bei einer Manipulation nämlich eine betrügerische Absicht bewiesen werden. Und das ist schwierig oder vielleicht sogar nahezu unmöglich. Um diese Lücke zu füllen, engagieren sich immer mehr sogenannte Science Sleuths. Dazu gehören zum Beispiel die Niederländerin Elisabeth Bick. Wie ein loses digitales Pendant zu einem gallischen Dorf haben sie sich dezentral und global verstreut organisiert. Mit erstaunlicher Wirkkraft und dem Ziel, sich einem übermächtigen System entgegenzustellen. Wick gilt als Mitbegründerin der sogenannten Post-Publication Peer Review, der nachträglichen Qualitätskontrolle veröffentlichter Studien. Ihr Weg dorthin begann im Jahre 2013, als sie zufällig entdeckte, dass eine ihrer eigenen Arbeiten von zwei anderen plagiiert worden waren. Im Januar 2014 nahm sie eine Dissertation unter die Lupe und dabei fielen ihr drei Abbildungen auf. Sie zeigten angeblich verschiedene Experimente, die Bilder waren aber identisch. Für Bick war das der Wendepunkt. Fortan verlagerte sie ihren Fokus von Text auf Bild. Einerseits, weil gefälschte Bilder der Wissenschaft mehr schaden als plagiierte Texte. Andererseits, weil die Bildersuche viel schneller und effektiver ist. In den folgenden 3 Jahren investierte Bick fast jede freie Minute in das Science Sleuthing. Am Ende ergab ihre Analyse, 3,8% der Arbeiten enthielten problematische Bilder. Eine Zahl, die wohl zu niedrig ist, gerade weil Bick jedes Bild ohne digitale Hilfe prüfte. Automatisierte Tools, heute Standard bei vielen Verlagen und Sleuths, gab es damals nicht. Seit 2019 arbeitet Bick als unabhängige Beraterin für Wissenschaftsintegrität. Bis heute hat sie 9057 problematische Artikel identifiziert und öffentlich auf der Plattform PubPeer kommentiert, einem Forum für die öffentliche nachträgliche Qualitätskontrolle wissenschaftlicher Studien. In 1607 Fällen wurden die Studien von den Verlagen zurückgezogen. 1198 weitere wurden korrigiert. 2805 Arbeiten, die so nie hätten erscheinen dürfen. Bick ist deswegen überzeugt, die meisten dieser Fehler hätten bei sorgfältigen Prüfungen durch die Verlage auffallen müssen. Doch diese Tätigkeit ist mit erheblichen Belastungen verbunden. Es kommt schon vor, dass der Organisator, der sie zu einer Tagung einlädt, eine Warnung bekommt und aufgefordert wird, sie wieder auszuladen. Und anderen dieser Sleuths ging es nicht anders. Eine ganze Reihe davon ist im Detail in dem Spektrum der Wissenschaftsartikel mit Namensnennung aufgeführt. Ein strukturelles Problem besteht zum Beispiel im Fehlen branchenweiter Standards. Zwar existieren Richtlinien zur Dokumentation wissenschaftlicher Ergebnisse, etwa zur Bildbearbeitung, zu Methodentransparenz oder Metadatenpflege. Sie sind aber weder einheitlich noch verpflichtend. Hinzu kommt, dass es zwischen vielen Verlagen kaum Austausch gibt. Diese Lücken im System machen es Betrügern leicht und werden von Papermills regelrecht instrumentalisiert. Tatsächlich sind in der Sleuthing-Community zahlreiche Fälle bekannt, in denen ein Manuskript wegen Integritätsproblemen von einem Journal abgelehnt wurde, nur um kurz darauf exakt in derselben Form von einem anderen Journal veröffentlicht zu werden. Mitunter sogar im selben Verlag. Für eine dieser Wissenschaftlerinnen ergibt sich daraus ein paradoxer Schluss. Manchmal, sagt sie, ist es besser, ein problematisches Papier zu veröffentlichen und es dann sehr schnell wieder zurückzuziehen. Sonst taucht es ungeprüft anderswo wieder auf und bleibt womöglich viel länger Teil der wissenschaftlichen Literatur. Natürlich ähnelt auch allein die Menge der wissenschaftlichen Publikationen im Kampf dagegen wie den Kampf des David gegen Goliath. Und jetzt sind dazugekommen noch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Diese KI-Modelle erzeugen längst täuschend echte Bilder von Gewebe, Westernblots oder Zellkulturen, die letztlich frei erfunden sind. Und diese Fälschungen werden immer besser. Sie ähneln echten Forschungsdaten bis ins Detail. Nur Experten mit tiefem Fachwissen erkennen vielleicht noch verräterische Einzelheiten. Auch das spielt den Fälschern in die Karten. Ein ganz anderes Problem besteht darin, dass Forschungsdaten, die zwar vorhanden sind und auch nicht gefälscht sind, einfach von der Bildfläche verschwinden können. Im Januar dieses Jahres kam die Meldung heraus, dass es dem Alfred-Wegener-Institut und der Universität Bremen gelungen sei, umfangreiche Datensätze aus den USA zu sichern. Für diese Aufgabe hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft rund 860.000 Euro zur Verfügung gestellt, um auf der Basis der Datenplattform Pangea gefährdete Daten systematisch zu identifizieren und langfristig zu sichern. Pangea ist ein weltweit anerkannter Data Publisher, der wissenschaftliche Daten aus den Erde- und Umweltwissenschaften veröffentlicht und archiviert. Betrieben wird Pangea gemeinsam vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und von MARUM, Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Die Plattform stellt sicher, dass hochwertige, gut strukturierte und interoperable Datensätze erhalten und unter Open-Access-Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Henrike Müller, die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft der Freien Hansestadt Bremen, hat diese Entscheidung so kommentiert. Ich zitiere sie: Pangea erfreut sich in der Klima- und Umweltforschung höchster Anerkennung und Wertschätzung. Gerade angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen sind diese Daten ebenso verletzliche wie kostbare Schätze für die internationale Wissenschaft. Dass wir sie hierzulande sichern können, kommt uns allen zugute. Zitat Ende. Dank der DFG-Förderung können nun in diesem und im kommenden Jahr 3 WissenschaftlerInnen bei Pangea in den Bereichen Datenscouting, Datenkuration und Softwareentwicklung die Datenrettung weiter unterstützen und an nachhaltigen nationalen und internationalen Strategien mitarbeiten. Ziel ist es, im internationalen Austausch Datensätze von hohem wissenschaftlichen Wert zu identifizieren, die beispielsweise durch politische Entwicklungen gefährdet wären. Tatsächlich war das Ganze ausgelöst worden dadurch, dass im vergangenen Jahr die US-Behörde National Oceanic and Atmospheric Administration explizit an die Gefährdungen von Datensätzen hingewiesen hatte. Diese wurden in Pangea überführt und damit gesichert, wobei der besondere Wert dieser Daten darin liegt, dass sie lange Zeitreihen umfassen. Ihr Verlust würde zu erheblichen Lücken in diesen für die Menschheit so wichtigen Bereichen führen. Und wie kann man solchen Gefährdungen der wissenschaftlichen Datenbestände entgegentreten? Ich möchte hier nur auf 2 Ansätze hinweisen, die ihrerseits natürlich nicht alle genannten Probleme beseitigen können, aber doch das Ziel haben, zu einer verlässlichen Forschungsdateninfrastruktur erheblich beitragen zu können. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Wissenschaftsorganisationen, die schon immer zusammengewirkt haben und sich heute Allianz nennen. Mittlerweile sind in dieser Allianz 10 Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen gebündelt. Und diese Allianz nimmt regelmäßig zu Fragen der Wissenschaftspolitik, Forschungsförderung und strukturellen Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems Stellung. Sie hat Mitte des vergangenen Jahres ihre Open Access Strategie 2021-25 fortgeschrieben. Sie heißt jetzt Strategie für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publikationswesens 2026-30. Und in ihr sind die beiden hier angesprochenen Problempunkte neben anderen angesprochen und weiterentwickelt worden. Ich zitiere aus den Zielen und Maßnahmen dieser Strategie. Die Digitalisierung hat vielfältige Auswirkungen auf das wissenschaftliche Publizieren. Beispiele hierfür sind neuartige Publikationsformate, insbesondere Daten- und Softwarepublikationen, und Infrastrukturen, neue Hilfsmittel zum Verfassen, Selektieren und Rezipieren von wissenschaftlicher Information, sowie die digitale Verfügbarkeit der Texte für Text- und Data-Mining und für KI-Anwendungen. Damit verbunden sind jedoch auch bekannte und neue Herausforderungen in Ergänzung zum stetigen Anstieg der weltweit verfügbaren Anzahl wissenschaftlicher Publikationen. Hierzu gehören unter anderem Fragen der Qualitätssicherung sowie neue Unsicherheiten hinsichtlich der Normen der guten wissenschaftlichen Praxis in Anbetracht der rasanten Verbreitung von KI-Tools im Publikationsprozess. Zitat Ende. Das ist das eine. Das andere ist ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, das den Namen trägt Forschungsdatengesetz. Mit diesem Gesetz soll die Verfügbarkeit von Forschungsinformationen wesentlich verbessert werden. In der Begründung zu dem Gesetzesentwurf heißt es zwar einerseits, dass die benötigten Datenbestände in Deutschland dem Grunde nach bereits in hinreichend aktueller, granularer und hochwertiger Form vorliegen. Zu diesem Datenschatz gehören insbesondere die Daten der amtlichen Statistik. Registerdaten sowie solche, die etwa bei den derzeit 39 seitens des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten akkreditierten Forschungsdatenzentrum gehalten werden. Gleichzeitig ist, so heißt es weiter, der Zugang zu diesen vielfältigen Datenbeständen sowie deren Zusammenführung in Deutschland derzeit nur unzureichend geregelt. Die entsprechenden Daten liegen in untereinander nicht verbundenen Datensilos und sind für die Forschung in weiten Teilen nur unzureichend zugänglich bzw. nutzbar. Mit dem Gesetz soll das Innovationspotenzial von Daten für Forschung, Gesellschaft und Staat besser ausgeschöpft werden. Ziel ist es, Daten der öffentlichen Hand in größtmöglichem Umfang und rechtssicher für die Forschung nutzbar zu machen. Mit einem durch dieses Gesetz neu einzurichtenden Deutschen Zentrum für Mikrodaten wird eine zentrale Stelle mit sicherer Infrastruktur für die Datennutzung, insbesondere für Datenzusammenführungen, aufgebaut, um eine schnelle, datenschutzkonforme und sichere Datennutzung zu ermöglichen. Der sogenannte Referentenentwurf ist am 17. Februar dieses Jahres veröffentlicht worden. Zu ihm haben mittlerweile insgesamt 43 Institutionen Stellung genommen. Es gibt aber, soweit ich sehen konnte, noch keinen Kabinettsbeschluss dazu, sodass die Beratung im Bundestag noch nicht begonnen hat. Als Ziel wird jedenfalls genannt, dieses Gesetz noch in diesem Jahr zu verabschieden.